Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, heute direkt vom European Open Science Forum in Barcelona. Es begrüßen Sie am Mikrofon Odette Frey
und Christian Heuss.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, señores y señoras. Welcome to this, the opening ceremony of the Euroscience Open Forum 2008. Ladies and gentlemen, we are here for a few days to try and make science sexy.
Tja, mit diesen Worten begrüßten gestern Abend die Organisatoren die über 3000 Wissenschaftler, Politiker und Studierenden zu diesem größten interdisziplinären Forschungskongress in Europa. Bereits zum dritten Mal findet das ESOF dieses Jahr statt.
Science for a better life, Wissenschaft für ein besseres Leben, heißt etwas blumig das offizielle Motto dieses Kongresses. Wir berichten heute von den ersten beiden Tagen, reden hier über einige Themen, die in Barcelona aktuell sind und die offensichtlich den Forschungsplatz Europa beschäftigen.
Zum Beispiel reden wir über die aktuelle ethische Diskussion rings um die Stammzellen und wie europäische Länder unterschiedlich damit umgehen.
Und über Joghurts, die den Cholesterinspiegel senken sollen und die Knochen stärken. Solche Gesundheitsversprechen bei Lebensmitteln, die müssen in Europa in Zukunft nämlich wissenschaftlich untersucht sein.
Auch die Energiezukunft ist ein großes Thema. Zum Beispiel der europäische Fusionsreaktor ITER, der in den kommenden Jahren in Frankreich gebaut wird. Was trägt er zur Energiesicherheit Europas bei?
Und zum Schluss der Sendung reden wir mit der Vizepräsidentin des Europäischen Forschungsrates und ehemaligen Leiterin des Collegium Helveticum in Zürich, Helga Nowotny. Doch zuerst reden wir kurz über den Sinn und Zweck der Konferenz überhaupt. Christian Heuss, worum geht es hier in Barcelona?
Nun, dieses ESOF ist ein Element, mit dem Europa zeigen will, dass in Europa sowas wie ein gesamteuropäischer Forschungsraum am Entstehen ist. Das ESOF ist eine Plattform, wo sich Forscherinnen und Forscher mit ihrer Spitzenforschung einer breiten Öffentlichkeit stellen, aber eben auch sich miteinander, untereinander austauschen können und vernetzen können. Und dies über Disziplinengrenzen hinweg, aber natürlich auch über nationale Grenzen hinweg.
Trägt denn diese Vernetzung über die Grenzen hinweg schon Früchte? Gibt es da konkrete Beispiele?
Ja, also es gibt offensichtliche Beispiele, wie natürlich die Raumfahrtorganisation ESA, die es schon seit vielen Jahrzehnten bald gibt. Der Teilchenbeschleuniger in Genf am CERN ist ein gutes Beispiel. Und seit einiger Zeit gibt es natürlich die europäischen Rahmenforschungsprogramme. Das sind große Geldtöpfe, mit denen Brüssel Forschungsvorhaben in ganz Europa finanziert. Und es gibt seit 2 Jahren der Europäische Forschungsrat, der ganz spezifisch Spitzenforschung unterstützen will, auch junge Forscherinnen und Forscher in Europa unterstützen will und damit eigentlich das Ziel verfolgt, den Forschungsplatz Europa zu stärken. Dass das nicht bei allen Themen gelingt, das wurde auch an diesem Kongress hier in Barcelona deutlich. Sie haben gestern, Odette Frey, ein Thema verfolgt, wo es deutlich wurde, dass es nicht immer ein gemeinsamer Nenner über alle Nationen hinweg gibt.
Ja, und zwar war es das Thema Stammzellforschung. Bei dieser Forschung wird es ganz deutlich, wo eigentlich die Schwierigkeiten liegen, wenn es darum geht, dass eben die Forschung in Europa stärker zusammenwachsen soll, über die Landesgrenzen hinaus. Es gibt nämlich keinen gesamteuropäischen ethischen Konsens, was man mit Embryonen machen darf und was nicht.
Kann man sagen, die Forschungszusammenarbeit hört da auf, wo unterschiedliche ethische Wertvorstellungen aufeinanderprallen?
Die Zusammenarbeit wird zumindest schwierig. Nehmen wir die Beispiele Deutschland und England. Diese beiden Länder, die befinden sich sozusagen an den entgegengesetzten Enden eines ethischen Spektrums. In England genießt der Embryo relativ wenig Schutz. Die Forscher dürfen sehr viel mit den Embryonen machen. Sie dürfen sogar Mischembryonen herstellen aus tierischem und menschlichem Erbmaterial, das sie mischen. In Deutschland ist genau das Gegenteil der Fall. Die Embryonen und die Stammzellforschung, die sind sehr stark eingeschränkt. Gestern hier in Barcelona haben ein deutscher Medizinethiker und ein englischer Stammzellforscher zusammen mit dem Publikum diskutiert und versucht herauszufinden, woher die unterschiedlichen Positionen in ihren Ländern kommen und zu welchen Problemen das in der Forschung führt.
Das war bestimmt eine lebendige Diskussion. Was hat das gezeigt?
Ja, es war sehr lebendig. Man kann sagen, auf der einen Seite ist natürlich diese Vielfalt, diese kulturelle Vielfalt genau das, was Europa ausmacht. Die Länder haben eine unterschiedliche Geschichte, sie sind religiös anders geprägt. Gerade im Fall von Deutschland ist klar, dieser starke Schutz für das menschliche Leben ist mit einem Blick in die Geschichte zu erklären. So etwas wie unwertes Leben, das darf es in Deutschland einfach nicht mehr geben, da ist das Dritte Reich noch zu nah. England hingegen hat nicht nur eine andere Geschichte als Deutschland, sondern auch eine andere philosophisch-ethische Tradition. Der Utilitarismus der angelsächsischen Länder lässt sich mit der Embryonenforschung gut vereinbaren. Der deutsche Idealismus hingegen, der tut sich schwer. Man kann sagen, die Stammzelldebatte trifft die Länder jeweils genau ins Mark. Es geht wirklich um die Werte, die in einem Land über Jahrhunderte gewachsen sind und die man jetzt nicht einfach über Bord schmeißen kann, weil ein neues Forschungsgebiet, auch wenn es ein sehr vielversprechendes ist, auftaucht, wie etwa die Stammzellforschung.
Aber gibt es denn bereits so etwas wie grenzübergreifende Stammzellforschung in Europa?
Es gibt sie schon, aber die Situation, die kann ganz schön vertrackt sein. Der deutsche Medizinethiker hier im Kongress hat zum Beispiel gestern erzählt, dass es anfangs überhaupt nicht klar war, ob sich deutsche Forscher, die im Ausland mit Stammzellen arbeiten, strafbar machen, wenn sie gegen die Gesetze ihres Heimatlandes verstoßen. Und auch bei der Forschungsfinanzierung gibt es knifflige Fragen, also ethisch knifflige Fragen. Was ist mit den Geldern, die gesamteuropäisch eingesammelt und ausbezahlt werden? Also im Prinzip finanzieren Länder wie Deutschland über die gesamteuropäische Forschungsförderung auch Forschung in Ländern wie England, also in Ländern, die ganz andere Gesetze, andere ethische Vorstellungen haben als Deutschland.
Ja, und deutsche Patienten werden sicherlich eines Tages auch von den Fortschritten profitieren wollen, sollten zum Beispiel englische Forscher erfolgreich sein bei der Entwicklung von medizinischen Therapien mit Stammzellen.
Ja, auch das ist eine ethisch schwierige Frage, die eben durch die Heterogenität der ethischen Wertvorstellungen in Europa eines Tages ganz sicher aufgeworfen werden wird. Viele Fragen kommen da noch auf uns zu, das ist klar. Und vielleicht wäre es an der Zeit, eine Art gesamteuropäische Stammzellendebatte zu führen, die über die Amtsstuben von Brüssel hinausgeht.
Von den Stammzellen kommen wir nun zu etwas Handfesterem, dem Essen.
Ja, und zwar nämlich zu Functional Food, also Lebensmittel, die einen gesundheitlichen Zusatznutzen aufweisen. Die werden zu einem immer wichtigeren Thema in Europa, denn die Industrie, die Nahrungsmittelindustrie, die entwickelt immer mehr Produkte, die auch einen gesundheitlichen Nutzen haben sollen. Milchgetränke beispielsweise, die den Cholesterinspiegel senken oder den Blutdruck günstig beeinflussen, Schokolade, die gegen Altersdemenz wirkt oder Esswaren, die Kindern besonders schmecken, aber nicht zu Fettleibigkeit führen. Viele dieser Gesundheitsversprechen sind ernährungswissenschaftlich sehr umstritten und darum ist Vorsicht geboten bei solchen Versprechungen. Christian Heuss, Sie haben eine Diskussion mitverfolgt über die Regulierung solcher Gesundheitsversprechen. Warum wird das gerade jetzt zu einem Thema in Europa?
Nun, solche Gesundheitsversprechen waren in der Vergangenheit auf EU-Ebene verboten, einen Joghurtdrink beispielsweise mit der Botschaft zu verkaufen, dass damit der Cholesterinspiegel gesenkt werden könne. Das war nicht erlaubt. Mit einer neuen Gesetzgebung, die nun aktiv ist, wird das nun aber möglich. Es ist den Nahrungsmittelproduzenten erlaubt, solche Gesundheitsversprechen zu machen. Allerdings, sie müssen diese Versprechen wissenschaftlich beweisen. Also ähnlich wie bei einem Medikament braucht es wissenschaftliche Studien, die Grundlagen für dieses Gesundheitsversprechen liefern. Beispielsweise ein Drink, der den Blutdruck senken soll, muss durch entsprechende Studien geprüft sein. Die ersten Dossiers von Produkten mit solchen Gesundheitsversprechen liegen derzeit bei der entsprechenden Kommission in Brüssel und sie vergleicht nun die Aussagen der dargelegten wissenschaftlichen Studien mit den Gesundheitsversprechen und bewilligt dann eventuell diese Produkte.
Und warum ist das nun ein Thema an diesem Kongress?
Nun, die wissenschaftliche Prüfung von Lebensmitteln, das ist ein ganz neuer Zweig und da sind für die Industrie, aber auch für die Wissenschaftler, Ernährungswissenschaftler noch viele Fragen offen. Und hier in Barcelona tauschen sich eben nun Nahrungsmittelproduzenten mit Ernährungswissenschaftlern, aber auch mit Politikern oder Politikern in Brüssel aus über diese Fragen.
Wenden wir uns dem nächsten Thema zu. Fragen rings um die Energie, die sind ja auch sehr aktuell zurzeit in der Politik, in der Wirtschaft und auch hier am ESOF natürlich. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich vorrangig mit dem Thema der Energiesicherheit und der Frage, wie kriegen wir das CO2 aus unserer Energieproduktion?
Wie werden wir zukünftige Energiebedürfnisse befriedigen können, ohne dabei das Klima zu belasten? Effizienzsteigerung ist ein wichtiges Thema, Stichwort energiesparendes Bauen, Solarzelltechnologien, aber auch über die Renaissance der Atomenergie wird hier heftig diskutiert. Odette Frey, Sie haben sich einen dieser Fortschritte angeschaut, nämlich der Bereich der Fusionsforschung. Seit Jahrzehnten versprechen Physiker saubere und sichere Fusionsenergie. Was konnte man hier jetzt am ESOF über Fusionsforschung Neues erfahren?
Ja, ich habe mit zwei Experten darüber gesprochen. Ich wollte vor allem wissen, wie weit die Planung ist bei ITER. ITER, das ist der große internationale Forschungsreaktor, der in Südfrankreich gebaut wird und der zeigen soll, ob es technisch und wissenschaftlich überhaupt möglich ist, die Kernfusion als Energiequelle zu nutzen. Doch zuerst einmal habe ich mir von dem deutschen Physiker Fritz Wagner erklären lassen, was Kernfusion eigentlich ist. Seine Antwort ist nun ja, ganz romantisch eigentlich ausgefallen.
Wenn wir auf den nächtlichen Himmel blicken und das Gefunkel der Sterne sehen, dann ist das alles Fusionsenergie, die dahinter steckt.
Also die Sterne und auch unsere Sonne leuchten dank Kernfusion. Wenn man jetzt diese Kernfusion auf die Erde holen will, dann gelingt das am ehesten mit verschiedenen Sorten von Wasserstoff, und zwar mit Deuterium und Tritium. Die verschmelzen zu Helium und setzen dabei sehr viel Energie frei. Allerdings gelingt die Verschmelzung nur dann, wenn der Wasserstoff extrem stark erhitzt wird. So stark, dass er einen Zustand erreicht, den die Physiker Plasma nennen. Im Plasma sind die Atomkerne nackt, das heißt, sie haben ihre Hülle, die Elektronen, abgestreift und sie flitzen mit derart riesigen Geschwindigkeiten umher, dass sie, wenn zwei von ihnen zusammenprallen, eins werden und eben Helium entsteht. Dieses heiße Plasma kann man aber nicht einfach in irgendeinen Behälter einfüllen, denn da würden die umherflitzenden Atomkerne immer wieder an die Gefäßinnenwand stoßen und dabei an Geschwindigkeit verlieren, sodass keine Kernfusion mehr stattfinden würde. Die Fusionsforscher bauen deshalb eine Art magnetischen Käfig.
Jeder weiß, der einen Magnet kennt und einen Schlüsselbund schon mal angezogen hat, Magnete üben Kräfte aus. Und unsere Aufgabe ist jetzt, Magnetfelder zu entwickeln, die sind hochkompliziert und das ist ein Wissensgebiet für sich selbst, die geeignet sind, also nun Plasmen einzuschließen.
An solchen Magneten und vielen anderen wissenschaftlichen und technischen Aspekten der Kernfusion arbeitet die weltweite Gemeinde der Fusionsforscher seit einiger Zeit mit vereinten Kräften und das Ziel, das ist eben der Forschungsreaktor ITER. Die Geschichte von ITER, die hat schon im Jahr 1985 begonnen. Damals hat der damalige sowjetische Premierminister Michail Gorbatschow dem US-Präsidenten Ronald Reagan ein internationales Fusionsforschungsprojekt vorgeschlagen. Denn für ein einzelnes Land waren und sind die Kosten einfach zu hoch. Europa war auch von Beginn an dabei und spielt inzwischen so etwas wie die Hauptrolle, kann man sagen. Denn gebaut wird ITER in Südfrankreich, direkt vor dem Bürofenster von David Campbell. Dieser britische Physiker, der hat seinen Arbeitsplatz kürzlich von München nach Cadarache in Südfrankreich verlegt und bereitet dort zusammen mit 270 anderen Forschern und Technikern den Bau des Reaktors vor. Ich habe David Campbell ebenfalls gesprochen und habe ihn gefragt, was das eigentlich für Europa bedeutet, dass ITER nach langem politischen Tauziehen hier gebaut wird und nicht etwa in Asien, wo man auch ebenfalls sehr stark interessiert war am Bau dieses Forschungsreaktors. Campbell hat gesagt, das sei wirklich ein Glücksfall für Europa.
European science and European technology will obviously benefit greatly, and European industry as well. When I speak about technology, I mean not just scientific technology, but industrial technology will benefit greatly from the fact that ITER is in Europe. Europe is paying about 40% of the cost, and therefore that 40% will essentially will be primarily be invested in European industry.
Die europäische Wissenschaft und auch die hiesige Industrie könne vom Bau von ITER in großem Ausmaß profitieren, sagt David Campbell. Denn Europa bezahle etwa 40% der Baukosten und diese 40%, die würden hauptsächlich hier in die europäische Wirtschaft investiert. Es geht dabei um viel Geld und zwar um noch mehr Geld, als man ursprünglich gedacht hat. ITER, der Bau von ITER kostet nämlich nicht 5, sondern 6 Milliarden Euro. So das Fazit der neuesten Analyse. David Campbell.
We have carried out a full design review over the last 18 months to make sure that the design is still up to date. And so there are some changes that have come out of the design review.
In den letzten 18 Monaten hätten die Wissenschaftler das Design des Reaktors den neuesten Erkenntnissen der Plasmaforschung angepasst, sagt Campbell. Zusätzliche Magnete sollen neu entdeckte Instabilitäten des Plasmas kontrollieren. Und außerdem, so Campbell, seien seit dem letzten Entwurf des Reaktors vor 7 Jahren die Preise von Materialien wie etwa Stahl oder Kupfer stark gestiegen. Der Bau des Forschungsreaktors, der wird nicht nur viel Geld, sondern auch sehr viel Zeit kosten. 10 Jahre soll der Bau voraussichtlich dauern. Der Start ist Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Und in 10 Jahren, das heißt im Jahr 2019, erst dann wird ITER das erste Mal Plasma produzieren. Weitere 10 Jahre und weitere 5 Milliarden Euro sind dann noch nötig, bevor die Physiker überhaupt sagen können, ob sich jetzt mit der Kernfusion auf der Erde wirklich Energie gewinnen lässt.
Da ist also einiges immer noch im Unklaren und sehr unsicher, ob sich Fusionsenergie überhaupt machen lässt. Lohnt sich denn dieser Aufwand? Das ist auch sehr viel Geld, das man da investiert.
Also die Forscher, die streichen natürlich immer wieder die Vorteile heraus. Erstens sagen sie, bei der Kernfusion entstehen keine langlebigen radioaktiven Abfälle. Zweitens betonen sie, wie sicher diese Technologie ist. Also es ist nicht möglich, dass in dem Reaktor etwas passiert, was sich plötzlich nicht mehr stoppen lässt und dass man dann die Bevölkerung evakuieren müsste. Es gibt genügend Brennstoff. Und natürlich ist der Riesenvorteil, es entsteht kein CO2, das zum Klimaeffekt beiträgt. Also wenn es wirklich klappt, wenn ITER zeigt, dass es möglich ist, mehr Energie zu produzieren mit der Kernfusion, als man überhaupt in sie hineinstecken muss, um etwa das Plasma zu erhitzen. Wenn es klappt, dann hätte die Welt also viel gewonnen, das kann man schon sagen.
Das ESOF ist also eine Plattform, auf der viele brennende wissenschaftliche Themen diskutiert werden und einige haben wir in den letzten Minuten jetzt angeschnitten. Hier in Barcelona haben sich aber auch sehr viele Wissenschaftspolitiker getroffen, um sich mit Forscherinnen und Forschern direkt auszutauschen. Europa hat ja vor knapp 8 Jahren den sogenannten Europäischen Forschungsraum ins Leben gerufen. Dieser Forschungsraum soll alle Mitgliedstaaten zusammenführen und so zu einem starken, gegenüber den USA wettbewerbsfähigen Innovations- und Bildungsstandort werden. Ein Element dazu ist der Europäische Forschungsrat, ein Gremium von Wissenschaftlern, das Forschungsgelder eben nicht nach politischen Befindlichkeiten ausschüttet, sondern nach rein wissenschaftlichen Kriterien, Exzellenzkriterien. Das heißt, nur die besten Forscherinnen und Forscher erhalten Gelder aus diesem Geldtopf, um ihre Forschung noch besser machen zu können. Ich habe mich mit Helga Nowotny unterhalten. Sie ist die Vizepräsidentin des Europäischen Forschungsrats und in der Schweiz ist sie auch bekannt als ehemalige Leiterin des Collegium Helveticum. Ich habe sie gefragt, wo denn dieser Europäische Forschungsraum heute steht.
Der Europäische Forschungsraum ist zum einen eine Vision, das heißt, es gibt ihn noch gar nicht, aber er ist dennoch präsent. Und zum anderen hat es ihn immer schon gegeben, weil es Austausch zwischen den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im europäischen Raum ganz besonders immer gegeben hat.
Sie sagen, der Europäische Forschungsraum sei eigentlich noch immer eine Vision. Warum ist es das immer noch und hat sich noch nicht konkret umgesetzt?
Weil die wissenschaftlichen Karrieren, die wissenschaftlichen Forschungsförderungsorganisationen nach wie vor nationalstaatlich betrieben werden. Und Europa besteht nun einmal aus den 27 Mitgliedsländern der EU, dann assoziierten Ländern, zu denen die Schweiz ja gehört und voll mitmacht im Bereich der Forschung. Und dann gibt es eben die Europäische Kommission. Und die Idee, die Vision ist, über diese nationalstaatlichen Grenzen hinaus und auch über die EU hinaus in einem gewissen Sinn, hier Durchlässigkeit zu schaffen, Mobilität zu fördern und dass wir in Europa, im europäischen Forschungsraum halt so weit kommen, dass wir uns global besser bewegen können und besser behaupten können.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat man das Hauptziel, nämlich dass Europa fitter wird gegenüber den USA und eben auch die aufkommenden asiatischen Staaten, China, Indien, sich gegenüber denen behauptet. Dieses Ziel hat man bisher verpasst.
Gut, das ist ein Ziel, das sich ständig vor uns bewegt. Also, wir haben es nicht erreicht in Bezug auf die Forschungsförderquote. Ich glaube, man muss über das hinaus auch sehen, welche Angleichungen können wir vornehmen. Wie internationalisieren wir unsere Universitäts- und Bildungssysteme? Hier ist Bewegung hereingekommen, zum Beispiel in Deutschland die Exzellenzinitiative hat enorm viel innerhalb der Universitäten bewirkt. Frankreich bewegt sich jetzt, beginnt auch sein Universitätssystem zu reformieren. Und das geht weit über den Bologna-Prozess hinaus. Also hier sind strukturelle Änderungen am Werk. Und das alles bewegt sich in die richtige Richtung, aber es ist noch ein langer und zum Teil auch harter Weg vor uns.
Als Sozialwissenschaftlerin ist eines Ihrer Themen, mit dem Sie sich in den letzten Jahren beschäftigt haben, die Frage, wie man eben ein innovatives Klima schafft, einen Nährboden, auf dem Innovationen wachsen können. Was ist Ihr Geheimrezept?
Das gibt es nicht. Aber wir wissen aus vielen empirischen Studien, dass die Vielfalt eine große Rolle spielt. Also Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, Hintergründen, auch disziplinären Zugängen, dass diese Vielfalt eben Neues schafft. Wir wissen auch, dass kleine Gruppen Großen und Ganzen produktiver sind als riesige Verbände oder Netzwerke, wie sie die EU gerne ins Leben zu rufen pflegt. Und wir wissen auch, dass Innovation braucht ein Umfeld, das einen Nährboden abgibt, in dem Sinn, dass neue Ideen begrüßt werden, unabhängig von wem sie kommen. Besonders behandeln wir in Europa unsere Nachwuchsforscher und Forscherinnen nicht so gut, wie wir es tun sollten, weil wir eben doch viel stärker noch in akademischen Hierarchien denken. Und das hat, wenn man Innovation will, dort keinen Platz, sondern was zählt, ist die Ideen, egal von wem sie kommen. Und man muss sie natürlich aufgreifen, sie müssen dann umgesetzt werden, denn die gute Idee allein reicht noch nicht. Und so wissen wir eigentlich schon sehr viel, aber man muss dann auch diese Strukturen schaffen, in denen das Neue gedeihen kann.
Machen andere das denn so viel besser, die Amerikaner beispielsweise?
Die Amerikaner haben eine größere Durchlässigkeit zwischen Industrie und den Universitäten. Vor allem auch schon im Bereich der Grundlagenforschung, wo ja sehr viele neue Technologien für die Grundlagenforschung geschaffen werden. Firmen kommen bereits in dieser Phase in die Labors, schauen sich um, schauen sich das an, holen sich, was sie brauchen können und entwickeln es weiter. Das fehlt in Europa im Großen und Ganzen, sondern wir sehen so den Bereich der Grundlagenforschung und dann kommt die nächste Phase. Also ein bisschen haben wir noch so diese lineare Modellidee, von der wir wissen, dass sie nicht mehr funktioniert. Und generell gibt es auch in den USA weniger Berührungsängste. Es gibt keinen Reputationsverlust, sondern im Gegenteil. Also jeder sieht sich dann als kleiner Entrepreneur oder größerer Entrepreneur, so wie Craig Venter, als die Ikone der Privatisierung der Wissenschaft. Also da gibt es einfach andere Zugänge in den USA im Vergleich zu Europa. Aber wir sehen auch, wenn Sie verfolgt haben, die Stammzellforschung, dass jetzt einige völlig überraschende neue Ergebnisse aus Japan gekommen sind. Die Chinesen holen im Bereich der Supraleitungsforschung auf, auch etwas, was niemand von China erwartet hat. Und insofern gibt es hier eben auch andere Orte, an denen das Neue entsteht. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht in Europa auch schaffen können.
Das ESOF dauert noch bis Dienstag hier in Barcelona. Was versprechen Sie sich persönlich von diesem Meeting?
Für mich ist es eine anregende Konferenz, aber ich bin auch die Vorsitzende des Programmkomitees für die nächste ESO-Veranstaltung Turin im Jahr 2010. Und ich komme eben gerade von einem Frühstückstreffen, wo wir begonnen haben, über die Themen für Turin zu sprechen. Wir wollen auch eine stärkere Integration der Sozialwissenschaften und der Naturwissenschaften erreichen. Und viele Themen, die wir jetzt ansprechen, die vorwiegend aus naturwissenschaftlicher Perspektive gesehen werden, da gibt es auch wichtige sozialwissenschaftliche Zugänge, die man hereinholen muss.
Das war Helga Nowotny, die Vizepräsidentin des Europäischen Forschungsrats. Und wir stürzen uns wieder in die Vortragssäle und verfolgen weitere spannende Diskussionen. Mehr vom ESOF in Barcelona von diesem interdisziplinären Kongress finden Sie in den kommenden Tagen bei uns im Internet unter wissenschaft.drs.ch.
Für den Moment verabschieden sich aus Barcelona Christian Heuss und
Odette Frey.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.